Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie plena.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei der Dienstagsausgabe von Zip FM. In der kommenden halben Stunde werden 4 Beiträge von unterschiedlichen freien Radios zu hören sein, thematisch von Afghanistan über Ägypten nach Magdeburg. In Afghanistan wird immer noch geschossen. Der Bundestag hat zwar scheinbar den Abzug der Soldaten aus dem Land beschlossen, aber mit einem riesigen Hintertor. Es wird wohl immer weiter verhandelt in Afghanistan mit den sogenannten gemäßigten Taliban. Aber auf dem Weg zu den Verhandlungen werden eben diese Taliban auch immer mal wieder abgeschossen. Wie kann es dort weitergehen? Wie es erst einmal in Berlin bezüglich des Wassers weitergehen soll, ist klar. Zumindest nach dem Berliner Wassertisch. Am kommenden Wochenende ist ein Bürgerentscheid, damit endlich die Geheimverträge veröffentlicht werden. Damit klar ist, warum eigentlich die privaten Betreiber so viel Profit machen mit dem Wasser, was doch für die Bürger, nicht für Privatunternehmen sein soll. Und in Ägypten, wie geht es da weiter? Sind denn wirklich die jetzigen Verhandlungen der Regierung pro-Demonstrierende? Wird es wirklich Veränderungen geben oder soll nur alter Wein in scheinbar neuen Schläuchen serviert werden? Wir betrachten die Situation aus Sicht eines Demonstrierenden. Und zuletzt schauen wir nach Magdeburg. Ja, eine kleine Stadt im Osten Deutschlands. Scheint erst einmal weit weg von der Weltpolitik. Doch auch hier ist sie zu spüren, nicht die Weltpolitik mit Waffen, sondern der Krieg auf dem Kapitalmarkt. Die Humanistische Union ist enttäuscht von den vielen Abgeordneten, die jüngst das Afghanistan-Mandat der Bundeswehr verlängert haben, obwohl die festgeschriebenen Abzugsperspektiven in dem Beschluss nur unter einem Sicherheitsvorbehalt verabschiedet wurden. Mit anderen Worten, mit Hinweis auf die unsichere Lage in Afghanistan kann die Bundeswehr auch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag in Afghanistan bleiben. Und wird also weiter für Frieden und Frauenrechte, für Fortschritt und Demokratie kämpfen. Gegen Terror, an der Seite unserer amerikanischen Freunde und mit den gemäßigten Taliban verhandeln. Wenn diese gemäßigten Taliban es bis zum Verhandlungsort schaffen, ohne unterwegs von einer amerikanischen Drohne abgeschossen zu werden. Mit diesen lautlos unbemannten Fliegern machen die USA nämlich mittlerweile beiderseits der pakistanisch-afghanischen Grenze täglich Jagd auf echte und vermeintlich böse Taliban. Ist das nicht ein unauflöslicher Widerspruch, die, mit denen wir gern verhandeln würden, gleichzeitig zu ermorden, soweit es klappt? Und dann mit den Taliban verhandeln, die übrig bleiben? Man fragt sich zunehmend, für wie blöd man eigentlich das Publikum hält. Also, Hand aufs meinetwegen auch verteidigungsministerielle Baroneske Herzilein. Radio Lora aus München fragte Alexander Witkowski von der Humanistischen Union. Kann man von einem Taliban erwarten, dass er zu Verhandlungen fährt, wenn er gleichzeitig damit rechnen muss, auf offene Straße aus der Luft per Fernbedienung abgeschossen zu werden?
Also die Antwort lautet ganz klar, nein, das kann man nicht. Wir haben von der HU ja zu der Abstimmung im Bundestag eine Presseerklärung abgegeben, wo wir sehr klar gesagt haben, dass man dieser strategischen Orientierung der Bundesregierung eigentlich seine Stimme verweigern müsste. Denn Tatsache ist ja, dass wenn weiterhin Kampfhandlungen in Afghanistan auch von der Bundeswehr begangen werden, dass das dazu führen muss, dass nicht nur irgendwelche Kämpfer, sondern vor allem Zivilisten auch getötet werden. Immerhin sind es im Jahre 2010 einige Tausend gewesen. Und es ist nicht zu erkennen, dass angesichts der Zunahme der Kampfhandlungen, das jetzt im 2011 mehr ist. Also für uns ist ganz klar, dass zunächst mal ein Waffenstillstand und eine Einstellung aller Kampfhandlungen erfolgen muss, bevor man dann das zweifellos schwierige Geschäft von Verhandlungen aufnehmen kann. jedenfalls so dieser alte, wie wir es so aus der Studentenbewegung kennen, dieser alte Slogan, kämpfen und verhandeln in dieser Form ist nicht zielführend und wird nicht zum Erfolg einer Befriedung Afghanistans beitragen können.
Die zunehmende Militarisierung jedenfalls an den Schulen, haben wir gerade in Bayern aktuell, da sollen jetzt die Soldaten verstärkt an den Schulen auftauchen und bei den Schülern dafür sorgen, dass sie das Richtige denken über den Krieg. Das hat doch schon ein bisschen was von Helm ab zum Gebet. Ist jetzt die Heimatfront möglicherweise das nächste Thema in den Thinktanks der nun bei uns bevorstehenden Sicherheitskonferenz?
Ich denke, dass das Interesse der Bundeswehr vielleicht noch etwas anders zu sehen ist. Die Bundeswehr soll ja nun zu einer Berufsarmee umgeformt werden. Und schon jetzt mehren sich die Stimmen, dass möglicherweise zu wenig junge Leute überhaupt Interesse haben, in diese Berufsarmee einzutreten. So gesehen ist diese PR-Arbeit in den Schulen vor allem, glaube ich, darauf gerichtet, erstmal Nachwuchs zu bekommen.
Auf der anderen Seite, wenn man sich die Friedensbewegung anschaut, und diejenigen, die sich für einen Teil von einer Friedensbewegung halten, dann habe ich den Eindruck, dass auch dort nicht wirklich man von den simplen Schwarz-Weiß-Wahrheiten von einst weggekommen ist. Muss man nicht auch dort zumindest nachdenklich werden, wenn das Regime in Kuba so ziemlich das einzige ist, was immer noch treu zu Herrn Mubarak steht?
Nun, die Friedensbewegung besteht ja aus sehr vielen verschiedenen Gruppen und aus diesem Grunde planen wir ja in der zweiten Hälfte des Februars zwischen entwicklungspolitischen Nichtregierungsorganisationen und friedenspolitischen Gruppen mal eine gemeinsame Konferenz, um da eigentlich mal zu klären, wie weit wir eigentlich alle an einem Strang ziehen und wie weit nicht. Ich denke, dass es schon einige Gruppen in der Friedensbewegung gibt, die in ihrer, ich würde es als Ratlosigkeit bezeichnen, fordern also, dass die Bundeswehr sofort aus Afghanistan abgezogen wird. Es gibt aber doch eine Reihe von anderen Gruppen, die sagen, wir sind jetzt nicht in dem Zustand, wo wir das frei noch entscheiden können, sondern wir müssen jetzt mal sehen, was mit dem Durcheinander, was da durch den Westen angerichtet worden ist, in Zukunft passiert. Und dazu gehört sicherlich zwar sofortiger Waffenstillstand, aber möglicherweise ein veränderter Verbleib von Truppen in Afghanistan.
Es gibt ja immer wieder auch das Argument, die Bundeswehr müsse allein schon deswegen in Afghanistan bleiben, weil sie ja schließlich die Sicherheit von zivilen Hilfsarbeitern im Afghanistan und den entsprechenden Projekten garantieren müsse. Nun, wenn man mit den Leuten vor Ort spricht, dann sagen die einem relativ häufig, um Gottes Willen, bloß keine Soldaten in meiner Nähe, damit werde ich zur Zielscheibe.
Wir haben also da einen sehr großen Dissens, vor allem hier auch mit unserem Entwicklungsminister Niebel, der ja dieses Konzept der sogenannten vernetzten Sicherheit, also das heißt Vernetzung von Militär- und Entwicklungshilfeorganisationen propagiert und danach auch sogar versucht hat, die Mittelvergabe zu steuern. Aus der Sicht der Entwicklungshilfeorganisationen ist ganz klar, auch hier in Deutschland, jedenfalls bei den meisten, die in FENRO organisiert sind, dass diese Verknüpfung abgelehnt wird. Das kann allerdings dazu führen, dass bestimmte Projekte abgebrochen werden müssen, wenn die Bedrohung der entweder der Entwicklungshelfer, meistens sind es ja selbst Afghanen, zu hoch ist. Aber dass Entwicklungshelfer sozusagen mit dem Panzer vorfahren, das ist inakzeptabel.
Privatisierung ist seit geraumer Zeit das Wort der Stunde. So privatisieren Städte und Gemeinden, Kliniken, Schulhäuser, den öffentlichen Verkehr, die Müllabfuhr, die Straßenreinigung sowie Wasserversorgung. Aus finanziellen Nöten überlassen Städte und Gemeinden somit das öffentliche Vermögen privaten Investoren. Da die Daseinsversorgung jedoch nicht als Mittel zur Profitmaximierung genutzt werden sollte, haben sich diverse Bürgerinitiativen gegründet, um diesem Sachverhalt entgegenzuwirken. So auch der Berliner Wassertisch, der sich für die vollständige Offenlegung der Geheimverträge zur Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe ausspricht. Am kommenden Wochenende findet der Volksentscheid Unser Wasser in Berlin statt. Mindestens 612.000 Stimmen sind nötig. Melinda Martin, Freund Radio Z aus Nürnberg, sprach mit Michel Tuschke vom Berliner Wassertisch.
Die größte Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe hat ja schon 1999 stattgefunden. Wieso gibt es denn erst jetzt einen Volksentscheid dazu?
Also es wurde ungefähr 5 Jahre später der Berliner Wassertisch gegründet nach der Teilprivatisierung. Unter anderem auf Initiative der ehemaligen Abgeordneten von der SPD, Gerlinde Schermer, die also nah am Thema dran war, schon damals dagegen gestimmt hat und mit Hilfe von anderen Aktivisten, unter anderem ATTAC und Grüne Liga, dann den Wassertisch gegründet hat. Und dann sind sie ungefähr nach weiteren 2 Jahren eben auf die Idee eines Volksbegehrens und Volksentscheids gekommen, haben den Gesetzesentwurf entwickelt und dann gab es 2007 ab Juni eine halbjährige Unterschriftensammlung und nach dieser Unterschriftensammlung hat der Senat uns erstmal verboten. Daraufhin mussten wir uns unser Recht, ein Volksbegehren führen zu dürfen, vor dem Verfassungsgericht einklagen und das hat dann bis Oktober 2009 gedauert. Da gab es dann die Entscheidung, dass wir also weitermachen dürfen. Dann hatte das Parlament laut Abstimmungsgesetz die Möglichkeit, da seine Stellungnahme zu machen beziehungsweise was anderes zu beschließen und hat es aber nicht gemacht. Und dann gab es wieder eine 4-monatige Unterschriftenkampagne, die wir jetzt so phänomenal mit einem Rekord abgeschlossen haben von 280.700 gültigen Unterschriften. Und jetzt hatte dann der Senat eine Frist von 4 Monaten den Abstimmungstermin zu setzen und der ist nun am 13.02. hier in Berlin.
Welche Forderungen stellen Sie dann im Volksentscheid?
Die Abstimmungsfrage ist, stimmen Sie dem Gesetzentwurf zu? Und das ist unser Gesetzentwurf, der wird da auf dem Abstimmungszettel beschrieben in seinen wichtigsten Bestandteilen, also vor allem eben die Offenlegung aller Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden und dann auch eben die Unwirksamkeit nicht veröffentlichten Materials, also nicht veröffentlichter Verträge, Beschlüsse oder Nebenabreden. Und daraufhin spüren wir ja auch den größten Widerstand der Regierung und deswegen vermuten wir auch, dass sie da am meisten noch was zu verbergen haben mit dem Kleingedruckten.
Das wäre eben auch meine nächste Frage, da ja ein Teil der Verträge schon veröffentlicht wurde und eben dieser andere Teil immer noch geheim gehalten wird. Da würde mich interessieren, welche Absichten, glauben Sie, denn stecken da dahinter?
Es gibt mehrere Vermutungen, dass da also noch Vertragsteile geheim sind, weil es da wirklich um Millionen geht. Und zwar zum Beispiel gibt es innerhalb des Vertrages, was man ja jetzt lesen kann, dass es ein Schiedsgericht geben soll, aber dieses Schiedsgericht wiederum tagt geheim. Und da werden unter anderem, ich sag mal, Millionen nicht verschoben. Das hört sich wieder so kriminell an, aber aus unserer Sicht ist es ja kriminell alles. Aber es werden halt Millionen in die eine Richtung oder in die andere Richtung, also die privaten oder Richtung Land, zugesprochen. Und das wüssten wir natürlich auch gerne, was in diesem Schiedsgericht, was aber geheim, auch laut Vertrag ist, dass, was da eigentlich passiert, was da wie zugesprochen wird und warum vor allem auch. Ne? Also es ist zum Beispiel nicht genau klar, man kann aus dem jetzt sich veröffentlichten Konsortialvertrag nicht herleiten, warum in den letzten Jahren die Privaten die Gewinne ausgezahlt bekommen haben, also bis auf den Cent genau, wie sie es bekommen haben. Man weiß es einfach nicht. Man kommt nicht auf die Summe laut Konsortialvertrag irgendwie wären. Weil, was man ja auch weiß, von der 5. Vereinbarung, also Zusatzvereinbarung, da sind ja immer so eine Spannbreiten der Verzinsung zugesprochen. Die sind, da weiß man jetzt nicht, warum werden denn jetzt nicht nur 7,1, sondern 7,5% zugesprochen, ja.
Vorerst fordern Sie ja nur eine vollständige Offenlegung der Geheimverträge zur Teilprivatisierung. Im Weiteren streben Sie aber bei einem erfolgreichen Verlauf des Volksentscheides auch eine Rekommunalisierung der Teilprivatisierung an. Wie schätzen Sie denn Ihre Chancen hinsichtlich eines positiven Ausgangs des Volksentscheides sowie einer anschließenden Rekommunalisierung der Teilprivatisierung ein?
Also dieses mit dieser Volksentscheid wird erstmal nicht direkt zu einer Rekommunalisierung führen, sondern eben zu einer Offenlegung der Verträge, Beschlüsse und Nebenabreden. Und dann muss man eben auch nochmal sehen, was jetzt denn also in dem dann veröffentlichten Material drin steht, wie rechtswidrig das eventuell ist, wie man da also eventuell irgendwelche juristischen Hebel ansetzen kann. Und dann muss man eben weitersehen. Wir denken halt also auch als Bürgerinitiative, dass diese ganze Kampagne eine Kampagne gegen diese Machenschaften um die Privatisierung der Berliner Wasserbetriebe ist. Und die werden wir auf jeden Fall weiter betreiben. Und dann ist unser Ziel an dem, also unser zweites Ziel, die Rekommunalisierung. Aber da müssen wir uns dann nochmal ganz genau alles angucken, wie wir das dann in Angriff nehmen.
Und wie wollen Sie weiter vorgehen, falls der Volksentscheid scheitert?
Ja, das ist jetzt eben die Frage, wo ich gerade schon angedeutet habe, dass es eben unsere Sache ist, dann erstmal zu gucken, was eigentlich veröffentlicht ist. Und wenn wir scheitern, würde ich sagen, werden wir trotzdem weitermachen. Aber es ist eben nicht so, dass wir dann alle Sachen packen und davon gehen. Es wird weitergehen. Wir wollen die Rekommunalisierung. Die Regierung, die SPD und die Linken sind da angeblich auch dafür, nur irgendwie ein bisschen anders. Wir befürchten, dass sie da eine investorenfreundliche Rekommunalisierung machen, indem sie nämlich den Privaten durch Rückkauf und einem hohen Rückkaufpreis also sehr viel Geld wieder zuschustern werden, sodass wir das zwar nicht in 30 Jahren, aber dann nämlich jetzt sofort doppelt und dreifach alles zahlen. Ne? Das ist so unsere große Befürchtung.
Über die Proteste in Ägypten wird in den deutschsprachigen Medien nun schon seit Wochen berichtet. Allerdings kommen oftmals nur Politiker oder Vertreter von Nichtregierungsorganisationen zu Wort. Fabian von Radio Dreieckland aus Freiburg sprach mit einem Protestierenden, der an den Protesten in Kairo selbst beteiligt war.
Du warst bei den Protesten in Kairo dabei. Als du das erste Mal auf dem Tahrirplatz ankamst, wen hast du dort getroffen? Wer hat dort demonstriert?
The day after the big day, or after the first day of the 25th. So basically there was nothing.
Am 26. Januar bin ich das erste Mal auf den Tahrirplatz gegangen, also einen Tag nach den ersten großen Protesten. Dort war zu dieser Zeit eigentlich nicht viel los. Die Anwalts- und die Journalistengewerkschaft versuchten, einen Protest zu organisieren und Passanten mit einzubinden. Die Polizei war an diesem Tag aber noch sehr präsent. Sie sorgten dafür, dass kein wirklicher Protest zustande kam. Ich habe auch einen anderen Protest gesehen, der schon auf rund 1000 Menschen angewachsen war. Allerdings wurde auch dieser Protest von den Sicherheitskräften am Demonstrieren gehindert.
On the other hand, I saw like a protest that was trying to start around 1000 people. They were trying to like gain momentum and go face the police, but unfortunately the police had their subs between them, so they weren't able to do anything or take it out to the streets. So this was the first day.
How did the situation change like in the afterwards when the protests really got big? You've been in
Tahrir. Wie hat sich die Situation verändert, als die Proteste größer wurden? Was für Leute hast du bei den Protesten denn getroffen?
Who is participating there?
Well, it was mostly people between 20 and 30, I would say. People still in university and people who just graduated.
Es waren größtenteils Menschen zwischen 20 und 30. Menschen, die noch in der Universität sind oder die Uni gerade verlassen haben. Eine starke Gruppe bildeten aber auch die weniger privilegierten Menschen, die mit weniger als rund 150 Euro im Monat auskommen müssen. Diese Menschen arbeiten teilweise für die Regierung und teilweise im privaten Sektor. Gemeinsam haben sie aber, dass sie unterbezahlt sind und sich nicht gerecht behandelt fühlen. Organisiert wurden die Proteste vor allem aus Menschen aus der Mittelklasse, die, wie gesagt, zwischen 20 und 30 Jahren alt sind.
You could tell that they were middle class people between the age of 20 and 30.
Hast du auf dem Platz eine Trennung zwischen religiösen Gruppen oder auch zwischen Männern und Frauen feststellen können?
Just men in the square, can you describe a bit on that?
Well, actually, for the protest in Cairo, I think the ratio was more than I expected.
Bei den Protesten in Kairo war das Verhältnis zwischen Männern und Frauen eine positive Überraschung für mich. Ich dachte eigentlich, an dieser Art von Protesten würden kaum Frauen teilnehmen. Oder wenn, dann nur verschleierte Frauen, die sich in Gruppen bewegen. In den Protesten in Kairo aber fanden sich viele Frauen, die nicht verschleiert waren. Normalerweise würden diese Frauen in Ägypten belästigt werden. Auf dem Tahrirplatz war das aber ganz anders. Frauen wurden dort überhaupt nicht belästigt. Das Verhältnis war vielleicht 75% Männer und 25% Frauen, was selbst für das normale Straßenbild in Ägypten ungewöhnlich ist. Normalerweise nehmen in Ägypten weniger Frauen am öffentlichen Leben teil.
Yeah, you wouldn't find this ratio, you know. It was a very big ratio of females to males.
Could you observe any like division between?
Wir haben hier im Fernsehen ja alle die Bilder der betenden Demonstranten gesehen. Konntest du eine Teilung zwischen Christen und Moslems auf dem Tahrirplatz feststellen?
In Egypt, were they like standing apart? Were there like a division between religious fields, or was it more a united thing?
No, I think it was more organized. Yeah. You have some people from the Islamic Brotherhood who are trying to go out and chant their own songs about wanting like an Islamic Cairo and stuff.
Es gab einige Leute von der Muslimbruderschaft, die ihre Slogans vorbringen wollten, aber sie waren eine Minderheit. Die Leute, die den Protest größtenteils getragen haben, hatten diese Leute schnell unter Kontrolle. Ihnen wurde klargemacht, dass religiöse Slogans bei diesen Protesten nicht willkommen sind. Die Gebete während der Protesten zeigen keine Islamisierung des Protests. Das ist einfach etwas Alltägliches hier in Ägypten. Leute gehen einfach 5-mal am Tag zum Beten. Ich kann mir vorstellen, dass das für manche Menschen im Westen seltsam aussieht, aber hier ist es etwas ganz Normales. Ich habe selbst keine Christen bemerkt auf dem Tahrir Square, aber in den Zeitungen habe ich gelesen, dass auch Christen dort waren. Es gab auf jeden Fall keine wahrnehmbare religiöse Teilung zwischen Christen und Muslimen.
The actual prayer does not show being extreme. It's only something you have to do 5 times a day. So it wasn't a religious act, and I don't think it was religious at all, or there were any divisions based on religion. I didn't see any Christians myself, but later in the newspapers I saw that they were Christians.
Am Sonntag begannen erste Verhandlungen zwischen dem Vizepräsident Süleyman und einigen selbsternannten Repräsentanten der Opposition. Kennst du diese Leute? Repräsentieren sie denn den Protest?
I do know people from the opposition. For me, I think that they're a fake opposition. Actually, one of them said he will not.
Ich kenne die Leute von der Opposition. Für mich sind diese Leute eine Fake-Opposition. Einer von denen sagte sogar im Vorfeld der Demonstrationen, dass er und seine Organisation sich nicht an den Protesten beteiligen wollen. Diese Leute repräsentieren nicht die jungen Leute im Tahrirplatz. Für uns ist es unklar, was diese Leute eigentlich wollen und für was sie stehen. Wir können uns nicht auf diese Leute verlassen.
I definitely cannot relate to any of them. They don't have set programs. You can't really tell what they want. They're just at the end they just don't represent us, and they have a different agenda from the people protesting in Tahrir.
So do you think any? Glaubst du, dass diese Verhandlungen überhaupt einen Einfluss auf die Proteste haben können, wenn sie von den Demonstrierenden gar nicht als Repräsentanten anerkannt werden?
Es kann einen kleinen Einfluss haben, wenn die Verhandlungen auf die Forderungen der Demonstrierenden wirklich eingehen. Ich glaube aber nicht, dass das Ziel der Verhandlungen ist. Die Proteste sollen doch nur durch die Verhandlungen beruhigt werden.
Eine aktive und verlängerte Mittagspause. Das haben die MitarbeiterInnen des Telekom-Standortes in Magdeburg am 3.2.2011 geplant. Der Anlass dieser Mittagspause ist der, dass der Standort dort zugemacht und nach Leipzig verlegt werden soll. Im Zuge der Zentralisierung von 150 Telekom-Standorten auf nur 9 Standorte. Was genau passieren soll, darüber hat Radio Korax aus Halle mit Enrico Zemke von Verdi gesprochen.
Wir setzen unseren Protest gegen Standortverlagerungen fort. Die Telekom plant ja bundesweit 119 Standorte auf 9 einzudampfen. Und davon sind auch Standorte in Magdeburg, Bitterfeld und auch in Halle betroffen.
Wie viele Mitarbeiter in dem Standort Magdeburg sind von dieser Zentralisierung betroffen?
In Magdeburg sind 35 Beschäftigte betroffen. Auf den ersten Blick scheint das ja nicht so schlimm zu sein, wenn man da die Arbeit an einem anderen Standort aufnehmen muss. Viele wohnen aber nicht direkt in Magdeburg, sondern irgendwo in Sachsen-Anhalt verstreut. Das heißt, für viele ist es schier unmöglich, der Arbeit zu folgen. Sie müssten wahrscheinlich ihre Arbeit aufgeben. Insofern ist das eher ein Drängen aus dem Konzern als irgendeine Modernisierungsmaßnahme.
Aber die würden generell erstmal übernommen werden, also die könnten dann nach Leipzig fahren.
Das ist der Plan der Telekom, sie schlicht nach Leipzig zu verlagern. Das ist aber weder sozial ausgewogen, noch ist es familienfreundlich, noch umweltfreundlich. Und es ist auch nicht betriebswirtschaftlich sinnvoll, was die Telekom da macht. In Magdeburg gibt es genügend Telekom-Einheiten. Und es ist eben wichtig, dass die Beschäftigten mit den anderen Einheiten gut zusammenarbeiten. Da müssen nicht diejenigen, die zu einer Fachstrecke gehören, über so weite Strecken miteinander zentralisiert werden. Telekom wirbt damit, das Büro ist da, wo sie sind. Für die eigenen Beschäftigten soll das aber nicht gelten.
Was heißt Telekom-Einheiten? Gibt es da unterschiedliche Sachen?
Die Telekom ist ein sehr verzweigter Konzern, manchmal nicht so leicht zu verstehen, was es da für unterschiedliche Einheiten gibt. Im Augenblick in der Telekom Deutschland soll in zwei Bereichen diese Standortzentralisierung passieren. Wir fürchten, dass das erst der Anfang ist und dass da weitere Maßnahmen folgen. Und insofern wollen wir eben schon den Anfängen wehren und rufen entsprechend zum Protest auf.
In Magdeburg will ja die Telekom oder die Tochter der Telekom T-System, also plant einen Bau des größten europäischen Rechenzentrums bis 2015. Inwieweit lässt sich das denn vereinbaren mit dieser Zentralisierung, also dass dann was nach Leipzig verlagert wird?
Ja, bisher ist dieses Rechenzentrum noch nicht gebaut. Da gibt es wohl in der Stadt auch noch Diskussionen darum, dass der richtige Standort ist. Ist natürlich für Magdeburg sehr wichtig, dass dieses Rechenzentrum gebaut wird, egal mal an welchem konkreten Ort, weil das für Magdeburg eine entscheidende Frage ist, ob in mittelfristiger Zeit die Telekom in Magdeburg noch präsent ist oder nicht. Das ist die erste ernsthafte Neuansiedlung, die wir in Sachsen-Anhalt überhaupt haben und wirkt dem Trend, den wir sonst erleben, entgegen. Und uns ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist, dass das Rechenzentrum gebaut wird.
Gab es da schon Gespräche mit der Telekom, wenn es jetzt um diese Standortverlagerung ging, gerade jetzt im Zusammenhang mit diesem Bau des Rechenzentrums?
Na, ursächlich haben die Themen miteinander nichts zu tun. Zu den Standortverlagerungen gab es schon zahlreiche Gespräche. Das Thema verfolgt uns seit letzten Herbst. Wir sind auch schon seit vielen Wochen im Protest in diesem Thema. Im Dezember ist nun ein erstes Papier vereinbart worden zwischen Verdi und der Telekom, wo Rahmenregelungen abgestimmt worden sind. Was passiert, wenn die Telekom irgendwelche Standortverlagerungen unternehmen möchte? Davon ist natürlich noch kein Standort gesichert. Und insofern wird der Konflikt natürlich, bis das entschieden ist, fortgesetzt werden. Aber wir haben keinen Grund, irgendeinen Standort aufzugeben. Die Telekom ist ein modernes Unternehmen, hat selber alle Kommunikationsmöglichkeiten, um Arbeit auch über große Entfernungen zu organisieren und nicht einzusehen, warum sie das nicht tun wollen.
Nun haben sich ja nun schon verschiedene Politiker, auch Landespolitiker, enttäuschend dazu geäußert, was die Telekom da für eine Unternehmensphilosophie betreibt oder Politik betreibt. Warum äußert sich denn die Familienministerin Christina Schröder immer noch so positiv über die Telekom, dass es doch ein frauen- und familienfreundliches Unternehmen ist?
Ja, dann müssen Sie die Familienministerin fragen. Mir ist das nicht klar, warum sie den Herrn Sattelberger, der Personalchef der Telekom ist, als Reformer des Jahres 2010 betitelt in einem Zeitungsinterview und ihn dafür beglückwünscht, dass er so eine besonders frauenfreundliche Unternehmenspolitik macht. Die Menschen erleben seit Jahren eine gegenteilige Entwicklung und auch das Ankündigen einer Frauenquote für Führungskräfte scheint keinen Wechsel der Unternehmenspolitik einzuleiten, eher im Gegenteil. Sie werden sich vielleicht erinnern an die Standortverlagerung der Callcenter. Mhm. Da waren besonders viele Frauen, teilzeitarbeitende Frauen betroffen, die eben zukünftig viel, viel weitere Anfahrtswege haben. Und das Gleiche wird jetzt hier bei der Telekom Deutschland fortgesetzt.
Und das war es auch schon wieder von der halben Stunde ZIP FM. Wer mehr von oder über ZIP FM erfahren will, schaue im Internet unter www.zip-fm.net. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.